Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Zwei Polizeibeamte sind erschossen worden in Rheinland-Pfalz. Eine Frau, ein Mann, beide Mitte bzw. Ende 20. Der Innenminister Roger Lewenz versucht, seine Fassungslosigkeit auszudrücken.
Als zuständiger Innenminister und oberster Dienstherr unserer Polizei und als Vater von 4 Kindern im Alter der mit größter Brutalität ermordeten 2 jungen Polizeibeamten bin ich sehr erschüttert.
Die Gründe für die Tat sind bisher noch unklar. Die Polizei konnte aber 2 Tatverdächtige festnehmen, 2 Männer aus dem Saarland. Mehr Infos zum aktuellen Stand bekommt ihr bei uns im Update-Podcast heute am 31. Januar. Außerdem wollen wir wissen, warum Leguane in Florida gerade aus den Bäumen fallen. Ja, es ist einfach zu kalt da im Moment.
Und als wechselwarme Tiere sind die immer nur so warm wie ihre Umgebung. Und wenn die sehr stark runterkühlen, dann können die ihre Muskulatur nicht mehr koordinieren. Sie können sich nicht mehr festhalten und deswegen plumpsen die vom Baum.
Sagt Markus Bauer, der ist Reptilienfachmann. Was ist los mit den Leguanen und werden die auch wieder fit? Auch das wollen wir natürlich wissen von ihm. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
In Rheinland-Pfalz sind heute Morgen eine Polizistin und ein Polizist erschossen worden, als sie eine Verkehrskontrolle gemacht haben. Über die Gründe weiß man bisher nichts. Passiert ist das im Landkreis Kusel und die Täter sollen weiterhin auf der Flucht sein. SWR-Reporter Luca Schulz hat mehr Informationen dazu für uns. Luca, es gibt jetzt gerade eine neue Entwicklung und die bezieht sich auf einen Verdächtigen. Was kannst du uns dazu sagen?
Ganz genau. Die Info kam jetzt vor 5 Minuten eigentlich rein. Der Tatverdächtige wurde im heimischen Sulzbach im Saarland ist es festgenommen. Das ist eine Info vom Saarländischen Rundfunk. Es war ein ruhiger Zugriff, also es gab keine Waffengewalt. Es handelt sich um einen 38-Jährigen. Die Polizei hat vorher öffentlich nach ihm gefahndet, hat auch ein Bild von ihm und seinen Namen veröffentlicht. Und das ist jetzt der aktuelle Stand.
Dann lass uns noch mal gucken auf das, was man bisher weiß, was da eigentlich passiert ist. Also wir wissen, diese beiden Polizisten, bevor sie erschossen wurden, haben sie noch eine Meldung per Funk absetzen können. Was war das für eine Meldung?
Genau, das war quasi die letzte Meldung, die auch das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern von den Einsatzkräften erhalten hatte. Man hat in dieser Meldung wohl gehört, es fallen Schüsse. Und als die Verstärkung dann aber vor Ort eintraf, kam die Hilfe schon zu spät. Die Einsatzkräfte waren schon verstorben. Das ist im Moment das Einzige, was wir über diese Meldung, über diesen Funkspruch wissen.
Es soll ja eine Verkehrskontrolle gegeben haben, eben die beiden gemacht haben. Weiß man mehr darüber, warum die stattgefunden hat?
Nach SWR-Informationen haben die beiden Polizeikräfte das Auto angehalten, weil sie wohl ein totes Wildtier in dem Wagen festgestellt hatten. Das ist jetzt aber auch reine Spekulation. Also auch hier hat man noch nicht wirklich viele Infos darüber. Es war aber grundsätzlich eine ganz normale Routinekontrolle. Also der Mann war jetzt vorher nicht den Beamten aufgefallen. Also es war eine reine Routinekontrolle, die dann so eskalierte.
Die Polizistin, die verstorben ist, ist 24 gewesen, der Kollege 29. Was weiß man über die Opfer?
Da geht die Polizei natürlich momentan sehr diskret um, auch aus Respekt vor den Angehörigen. Wir wissen aber, dass es sich bei der 24-Jährigen um eine Polizeistudentin handelte. Sie ist also noch Polizeianwärterin an der Hochschule der Polizei, also noch gar keine fertig ausgebildete Polizistin. Beide Einsatzkräfte stammen ursprünglich aus dem Saarland. Das hat der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans mitgeteilt. Aber beide arbeiten in Rheinland-Pfalz bei der Polizeiinspektion Kusel.
Wie sind die Reaktionen bisher auf diese Tat?
Ja, der Fall löste bundesweit großes Entsetzen aus. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und auch Innenminister Roger Lewenz sprachen von einer entsetzlichen Tat. Auch in anderen Bundesländern ist die Bestürzung groß, zum Beispiel im Saarland. An vielen Einsatzwagen wird ein Trauerflor angebracht, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern. Aber auch auf der US-Airbase in Ramstein sind die Fahnen auf Halbmast. Und ja, ganz klar, völliges Entsetzen herrscht natürlich auch bei den Anwohnerinnen und Anwohnern in der Region.
Eine Polizistin und ein Polizist sind erschossen worden. Die Polizei hat mittlerweile nicht nur einen, sondern zwei Tatverdächtige festgenommen. Diese Meldung kam dann noch kurz nach unserem Gespräch. Zwei Männer sind das aus dem Saarland und wir haben darüber gesprochen. Aktuelle Infos von Luca Schulz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Falschinformationen rund um Corona, die gibt's überall, auch bei Spotify. Aus Protest ziehen sich einige Künstler zurück. Sie sagen, Spotify tut zu wenig, um gegen Desinformation vorzugehen. Der Grund, dass einige Künstlerinnen und Künstler ihre Songs jetzt runternehmen von der Streaming-Plattform, ist ein Podcaster. Joe Rogan heißt er und sein Podcast, The Joe Rogan Experience, ist einer der erfolgreichsten weltweit. Der Vorwurf an Rogan, er habe mehrmals Falschinformationen über Corona und auch über die Impfung verbreitet. Mehr dazu kann uns Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Dörwelt erzählen. Johannes, was haben Joe Rogan bzw. seine Gäste denn eigentlich gesagt, was jetzt so kritisiert wird?
Ja, das ist so einiges. Es ging schon los im Frühjahr 2021. Da meinte Joe Rogan, wer jung sei, wer sich gesund ernähre und wer regelmäßig Sport mache, der benötige keine Corona-Impfung. Da gab es dann damals schon viel Kritik drauf. Joe Rogan hatte sich dann dafür auch entschuldigt, aber es ging dann noch weiter. Also zum Beispiel hat er die Einführung eines Corona-Impfpasses mit Maßnahmen einer Diktatur verglichen. Dann ist er selbst an Covid-19 erkrankt und er hat gesagt, dass er sich unter anderem mit Ivermectin hat behandeln lassen. Das ist so ein Mittel gegen Wurmbefall, das auch unter Verschwörungsgläubigen so als Heilmittel gegen Corona gehandelt wird. Aber Fachleute raten davon dringend ab. Und der eigentliche Anstoß für die aktuelle Kritik sind aber seine Gäste, die er in seinen Podcast ja immer ganz ausführlich und lange interviewt. In letzter Zeit waren da auch einige angesehene Wissenschaftler dabei. Also er lädt jetzt nicht nur umstrittene Personen ein. Aber Anfang des Jahres gab es dann vor allem viel Kritik daran, dass er Robert Malone eingeladen hatte.
Wer ist Robert Malone? Was hat er erzählt im Podcast?
Der ist ein US-Virologe und der hat in der Vergangenheit geforscht zur mRNA-Technologie. Darauf beruhen ja auch einige unserer Impfstoffe. Klingt also erstmal nach so einem seriösen und kompetenten Wissenschaftler. Aber seit der Pandemie verbreitet dieser Robert Malone etliche Falschinformationen und Verschwörungsmythen über die Impfung. Und er ist auch ein ziemlicher Star und beliebter Gesprächspartner bei Impfgegnern. Zum Beispiel hat Robert Malone behauptet, die Impfstoffe hätten Nebenwirkungen wie Fehlgeburten oder das Sterberisiko nach den Impfungen sei hoch und die Politik und die Medien würden das alles vertuschen und gleichzeitig verhindern, dass Medikamente gegen Covid-19 auf den Markt kommen. Das war jetzt nur ein kleiner Auszug, also der hat noch viel mehr in die Richtung erzählt. Und auch im Podcast von Joe Rogan hat Robert Malone eben einiges davon nochmal wiederholt und er stellt sich auch selber immer wieder als Opfer dar. Twitter hatte nämlich seinen Account schon Ende Dezember gesperrt wegen dieser vielen Falschinformationen. Aber bei Spotify gibt es eben immer noch die Folge mit ihm im Joe Rogan Podcast, immer noch online. 3 Stunden und 6 Minuten Gespräch mit einem Verschwörungstheoretiker.
Naja, und wir müssen vielleicht auch nochmal betonen, also das Schauen bzw. hören sich ja dann auch wirklich viele, viele Menschen an.
Ja, also der Podcast erreicht geschätzt so 11 Millionen Menschen pro Folge, ist eben weltweit ganz oben mit dabei und Spotify hat sich die Exklusivrechte an diesem Podcast ja auch einiges kosten lassen. Also dieser Vertrag zwischen Joe Rogan und Spotify wird so auf 100 Millionen Dollar geschätzt.
Was sagt Joe Rogan denn selbst zu den Vorwürfen?
Er hat jetzt bei Instagram ein Video dazu veröffentlicht. Da räumt er auch Fehler ein. Also er sagt zum Beispiel, dass er nach solchen umstrittenen Gästen zukünftig dann schneller weitere Gäste mit anderen Positionen zum Thema einladen wolle. Aber er verteidigt eben auch, solche umstrittenen Menschen wie Robert Malone eingeladen zu haben.
And I'm interested in having interesting conversations with people that have differing opinions. I'm not interested in only talking to people that have one perspective.
Ja, er betont immer wieder, dass es ihm wichtig sei, Menschen mit verschiedenen Meinungen einzuladen und zu hören. Aber er macht da eben nicht die Unterscheidung zwischen Meinung und Falschinformationen. Denn falsche Fakten sind halt einfach falsche Fakten und jetzt nicht einfach nur eine abweichende Meinung, wie Joe Rogan das darstellt.
Spotify hat ja auch jetzt reagiert auf diese Kritik. Was wollen die denn ändern? Was ist da geplant?
Also Spotify hat offenbar nicht vor, jetzt bestimmte Folgen des Joe Rogan Podcasts zu löschen, aber Spotify-Chef Daniel Ek, der hat gestern mitgeteilt, dass es jetzt Hinweise bei bestimmten Podcasts geben soll. Das heißt, bei jeder Podcast-Episode, in der es irgendwie um Covid-19, um Corona geht, sollen die User über diesen Hinweis dann Zugang bekommen zu Fakten und zu aktuellen Informationen, die zum Beispiel von Wissenschaftlern, von Ärztinnen, von Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt verbreitet werden. Außerdem sollen noch Links Links dazu zu vertrauenswürdigen Quellen, wie es heißt. Und schon vor einigen Tagen hatte ein Sprecher von Spotify darauf hingewiesen, dass seit Beginn der Pandemie schon mehr als 20.000 Podcast-Episoden im Zusammenhang mit Covid gelöscht worden seien.
Die umstrittenen Folgen der Joe Rogan Experience sind allerdings nach wie vor online. Johannes Döbbelt über den aktuellen Streit rund um falsche Informationen im Spotify-Podcast von Joe Rogan. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hör mal, wenn du rausgehst, ne, auf dem Nachhauseweg, passt du schön auf. Nicht, dass dir ein Leguan auf den Kopf fällt. Hä? Wie bitte? Ja, also ich meine, das kann passieren und zwar in Florida, denn da wird es kalt, also jetzt nicht minus 10 Grad oder so, aber dann doch immerhin für Florida kalt, also einstellige Temperaturen. Und damit kommen die grünen Leguane, die da in den Bäumen hängen, überhaupt nicht gut klar, plumpsen einfach runter. Und wieso, weshalb, warum das so ist, dazu habe ich gesprochen mit Markus Bauer, der leitet die Auffangstation für Reptilien in München. Herr Bauer, wieso fallen in Florida Leguane von den Bäumen?
Naja, zum einen, weil viele Menschen Leguane gepflegt haben und sie irgendwie ausgesetzt und freigelassen haben. Also deswegen sind die in Florida, die gibt es da gar nicht natürlicherweise.
Also die sind eingeschleppt.
Sind eingeschleppt, ja, genau. Okay. Und zum anderen sind es halt wechselwarme Tiere, die an tropischen Lebensraum gebunden sind, mehr oder weniger. Das klappt ja meistens in Florida, aber jetzt haben die eine Kaltphase. Und als wechselwarme Tiere sind die immer nur so warm wie ihre Umgebung. Und da die eben keinen klassischen Winterschlaf halten wie der Alligator, den es da auch gibt, versuchen die aktiv zu bleiben. Und wenn die sehr stark runterkühlen, dann können die ihre Muskulatur nicht mehr koordinieren. Sie können sich nicht mehr festhalten und deswegen plumpsen die vom Baum. Das ist relativ vergleichbar, wenn bei uns so eine Föhnphase ist und die Fledermäuse aus der Überwinterung kommen und dann geht die Sonne unter, es wird schnell kalt, dann plumpsen die auch einfach runter, weil sie zu schnell auskühlen.
Ah, bei den Fledermäusen ist das auch so. Okay, interessanter Seitenaspekt, ja, war mir auch noch nicht so klar. Trotzdem, bleiben wir nochmal bei den Leguanen. Erholen sich die Tiere denn dann eigentlich davon wieder oder schadet denen das auch?
Das ist beides möglich. Also die können sich, wenn sie beim Sturz sich nicht alle Knochen gebrochen haben, das kann man eben da auch nicht verhindern, wenn man seine Muskulatur nicht im Griff hat, können die sich erholen, sie können, wenn es wieder warm wird, ganz normal weiterleben. Sie haben aber auch gute Chancen, dass sie eventuell Stoffwechselschäden davontragen. Das kennt man ja auch, wenn man zum Beispiel hier eine Landschildkröte hat und die falsch überwintert, dann wird die irgendwann chronisch krank, weil ihre Leberzellen nicht die optimalen Temperaturen hatten. Und das kann den Leguanen schon auch passieren, dass da also sich Stoffwechselschäden entwickeln, weil die zu lange unterkühlt waren.
Ich habe auch was gelesen davon, dass sich dann wirklich im Körper Eiskristalle bilden können. Ist das richtig?
Also wenn es wirklich unter 0 Grad geht und die Tiere völlig ungeschützt irgendwo sitzen, dann werden die genauso kalt wie die Umgebung. Also wenn die jetzt mal eine Nacht mit minus 10 Grad hätten, dann würden sich Eiskristalle in den Zellen bilden, weil sie eben genetisch kein, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, Frostschutzmittel entwickeln, das ja bei Minusgraden verhindert, dass die Zellen Schaden nehmen. Und wenn das Wasser in den Zellen gefriert, dann macht es die Zellen kaputt. Also diese Eiskristalle zerstören die Zellen, weil die Zellwand durchbrechen.
Herr Bauer, dann danke ich sehr fürs Erklären und vielleicht können wir uns darauf einigen, wir drücken den Leguanen in Florida alle Daumen und den Leuten, die unter den Bäumen herlaufen, obwohl sie dann vielleicht auf den Kopf fallen, hoffentlich auch. Das sind ganz schöne Brocken, auch die können bis zu 2 Meter lang werden und fast 10 Kilo schwer, glaube ich, ne?
Ja, definitiv. Ich denke, dass viele Naturschützer in Florida eher froh sind, wenn da jetzt viele vom Baum fallen und nicht wieder hochklettern, weil die halt als eingeschleppte Art echt ein Problem machen. Das darf man, glaube ich, auch nicht so ganz unterschlagen.
Herr Bauer, dann danke fürs Erklären und bis
Sehr
bald.
Sehr gern. Jo, tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Monatlich maximal 450 Euro, keine Abgaben an die Sozialversicherung oder die Krankenkasse und man muss das Geld nicht versteuern. Das sind die sogenannten Minijobs, praktisch für Studierende zum Beispiel, um was dazu zu verdienen. Ab Oktober darf man in den Minijobs dann auch mehr verdienen. Man bekommt mehr Geld, nämlich 520 Euro. Das hat die Ampelkoalition vereinbart. Was das jetzt bedeutet für die Minijobber und auch für den Arbeitsmarkt allgemein, das lassen wir uns einschätzen von Nicolas Lieven, der ist Wirtschaftsjournalist. Nicolas, warum wird die Obergrenze für Minijobs angehoben auf 520 Euro?
Ja, ist eigentlich so eine ganz logische Folge, weil man der Mindestlohn eben ansteigt. Wir haben jetzt 9,82 Euro, im Juli dann 10,45 Euro pro Stunde und ab Oktober, das sieht eben der Gesetzentwurf vor, 12 Euro pro Stunde. Und das heißt, wenn der Minijob, sage ich mal, bei maximal 450 Euro bliebe, dann dürfte man theoretisch eben nur noch weniger arbeiten als bei einem Mindestlohn, der eben niedriger ist. Und die Ampelkoalition hat eben auch vereinbart, dass man mindestens 10 Stunden pro Woche arbeiten können soll. Und damit man das erreicht, muss eben dann letztendlich die Grenze nach oben gesetzt werden. Kann man sich ganz einfach ausrechnen. So ein Monat, man hat ja 4 Wochen und ein paar Tage. Und dann kommt man eben auf 520 Euro. Wie gesagt, dann auch wieder brutto gleich netto. Mhm. Wenigstens, wenn man, ja, man kann auch Rentenversicherungsbeiträge zahlen, muss das aber nicht, kann sich davon befreien lassen. Also wie gesagt, brutto gleich netto.
Der Finanzminister Christian Lindner hat am Wochenende auch zum Thema getwittert und hat geschrieben, das ist für viele fleißige Menschen wie Studierende oder Rentnerinnen und Rentner die Chance auf etwas mehr netto, hast du ja auch gerade schon gesagt. Ist das auch tatsächlich so? Also wenn wir zum Beispiel jetzt an die Studierenden denken, ist das super mit dieser Erhöhung beim Verdienst dann?
Also erstmal weiß Christian Lindner, wie man Sachen verkauft. Das ist überhaupt keine Frage. Und ja, auf den ersten Blick ist es klar, es wäre natürlich schlecht, wenn die Löhne steigen, wenn der Mindestlohn steigt und man unterm Strich überhaupt nichts davon hat, weil die Arbeitszeit dann gekürzt werden würde, wenn du immer die 450-Euro-Grenze einhalten müsstest. Von daher, ja, ist gut. Die Preise steigen ja auch für Studierende, ist überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt, er hat es natürlich auch schön verkauft. Und wenn man sich so die Berichterstattung anschaut der vergangenen Tage und Wochen, dann war es einfach so, dass die Wirtschaft vor allem in ganz, ganz großer Sorge war, dass die gesagt haben, wenn die Grenze bleibt bei 450 Euro, dann stehen uns die Arbeitskräfte, die Minijobber eben weniger zur Verfügung. Das können wir nicht dulden. Es gab zwischendurch mal Gerüchte, dass die SPD möglicherweise das auch forcieren möchte, das bei 450 Euro belassen. Nein, machen sie jetzt nicht. Jetzt also, wie gesagt, die Ankündigung mit 520 und wie gesagt, die Wirtschaft ist schon sehr zufrieden damit, weil die eben gedrängt haben und weil die einfach Minijobber brauchen. Man kann es gar nicht anders sagen. Vor allen Dingen die nicht verlieren wollen, die im Augenblick noch arbeiten. Wir haben während der Pandemie ungefähr 800.000 Minijobber verloren und wie gesagt, die Wirtschaft an ganz, ganz vielen verschiedenen oder in vielen Bereichen braucht einfach die Minijobber, damit das überhaupt weiterläuft.
Wenn wir uns jetzt mal eine Branche rauspicken von diesen ganzen Bereichen, also in der Corona-Zeit sind ja einfach auch viele Jobs in Kneipen weggefallen. Gibt es denn da überhaupt noch so viele Minijobs für Studierende?
Naja, also Gastronomie ist natürlich immer so ein Problem, weil das ständig mal wieder auf ist und dann ist wieder zu und dann ist wieder so ein gefühlter Teil-Lockdown. Das ist natürlich schwierig, aber im Prinzip muss man bei Google eingeben, siehst du einfach, hast du sofort mehr als 100, ich habe es vorher mal gemacht, hast mehr als 100 Minijobs im ganz nahen Umfeld, in Einzelhandelsgeschäften, in der Gastronomie, Gebäudereinigung, Gesundheitswesen und so weiter und so weiter. Das Problem ist einfach, dass sehr, sehr viele sich umorientiert haben während dieser Corona-Zeit. Erstens, weil sie woanders mehr Geld verdienen konnten und zweitens, weil sehr viele Minijobber einfach gesehen haben, in solcher Corona-Zeit, wenn dann Lockdown kommt, dann stehe ich einfach alleine da, dann bin ich nicht geschützt. Kein Arbeitslosengeld, kein Kurzarbeitergeld, das war ja für viele auch so, gerade Studierende, die standen dann da und hatten plötzlich nichts mehr von heute auf morgen, war für viele ein Riesenproblem und deswegen, wie gesagt, haben sehr, sehr viele Minijobber aufgehört, Mini zu jobben und haben einfach was anderes gemacht.
Wenn man das jetzt mal auf den gesamten Arbeitsmarkt ausweitet, ein bisschen weiterdenkt, ist es denn überhaupt gut, wenn es viele Minijobs gibt, also viele Jobs, bei denen keine Sozialversicherungsabgaben und keine Steuern gezahlt werden?
Es gibt natürlich einfach Jobs mit einer Qualifikation oder einer niedrigen Qualifikation oder wo man auch sagt, Schüler, Studentinnen und Studenten und so weiter, Rentner, Rentnerinnen, die können was dazu verdienen. Von daher, in diesem Bereich ist das sicherlich gut. Aber es gibt auch die andere Seite. Es gibt die Gewerkschaften, die einfach sagen, wenn wir jetzt den Beitrag anheben auf 520 Euro monatlich, dann wird das wahrscheinlich Jobs kosten, sozialversicherungspflichtige Jobs kosten. Und ich darf einmal daran erinnern, ein Teil der Ampel, nämlich die Grünen, haben mal angeregt, dass quasi diesen Markt einzudampfen und möglicherweise ganz abzuschaffen und das Ziel zu haben, aus Minijobbern künftig auch sozialversicherungspflichtige Jobs zu machen, also ein Sprungbrett zu schaffen. Das war übrigens mal die Ursprungsidee, als man das vor ungefähr 20 Jahren eingeführt hat. Und tatsächlich muss man einfach heute sagen, dieses Sprungbrett gibt es nicht. Von daher, ja, für den Arbeitsmarkt zum Teil ganz positiv, aber wie gesagt, es hat auch sehr, sehr viele negative Seiten.
Ab Oktober gibt es für Minijobs bis zu 520 Euro. Was das für Studierende bedeutet, das haben wir uns genauer angeguckt und eben auch für den Arbeitsmarkt insgesamt, zusammen mit Nicolas Lieven.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alles hat ein Ende, auch der Lockdown für Ungeimpfte in Österreich. Seit 2,5 Monaten durften Menschen, die nicht geimpft sind, eigentlich nur raus zur Arbeit, zur Ärztin oder in den Supermarché. Heute ist dieser Lockdown vorbei, weil die Intensivstationen nicht überlastet sind und die Situation relativ entspannt ist in den Kliniken. So schätzt es ein Gremium aus ExpertInnen ein. Auf der anderen Seite gilt in Österreich dann ab Ende der Woche die Impfpflicht. Das ist also insgesamt eine ganz interessante Situation, zu der ich mit Serjan Govidarica gesprochen habe. Das ist unser Korrespondent in und für Österreich. Serjan, der Lockdown hat rund 1,5 Millionen Menschen ja betroffen. Das sind ungefähr 17% der Bevölkerung. Heute war der Lockdown für Sie vorbei. Was kriegt man denn eigentlich davon mit? Wie wird das diskutiert?
Na, eigentlich kriegt man nicht so viel mit, weil sich auch mit Stichtag heute gar nicht so viel ändert. Denn der Lockdown bzw. die Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte endet zwar, aber die 2G-Regeln sind immer noch aufrecht. Das bedeutet, ungeimpfte Menschen dürfen immer noch nicht ins Café oder einfach so in Geschäften bummeln. Das wiederum wird auch gelockert, aber erst am 12. Februar der Handel und am 19. Februar die Gastronomie. Also unter dem Strich bedeutet das heute, Ungeimpfte und Menschen, die eben noch nicht von Covid genesen sind, dürfen zwar wieder ohne Angabe von Gründen auf die Straße, aber wenn wir ganz ehrlich sind, durften sie das schon die ganze Zeit, weil es weitreichende Ausnahmen gab. Also zum Beispiel stand in der Verordnung drin, dass man auch zu psychischen und physischen Erholungen raus darf, also zum Beispiel spazieren. Mhm. Und das haben wir auch wieder gemacht.
Mhm. Ende der Woche dann eben die Impfpflicht in Österreich. Also wer sich nicht impfen lässt, muss dann eine hohe Geldstrafe zahlen. Wie soll das eigentlich kontrolliert werden?
Ja, das Ganze wird in Stufen ablaufen, wenn die Impfpflicht jetzt dann in Kraft tritt. Passiert erstmal nicht so viel. Es sollen alle Haushalte in Österreich angeschrieben werden und über die Impfpflicht informiert werden. Das wird so ein bisschen interpretiert, dass den Menschen noch Zeit gegeben wird, sich impfen zu lassen oder eben Ausnahmegründe sozusagen vorzulegen. Die Impfpflicht gilt ja zum Beispiel nicht für Schwangere und für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Ab Mitte März wird dann aber kontrolliert, das soll auch die Polizei stichprobenartig machen, zum Beispiel bei Verkehrskontrollen. Und dann gibt es auch Strafen von 600 bis 3.600 Euro. Und es ist auch noch eine dritte Stufe in Planung, bei der weiß aber niemand, ob und wann sie in Kraft tritt. Und das wäre ein automatischer Datenabgleich zwischen dem Melderegister und dem Impfregister. Und dann würden die Menschen, die als ungeimpft auffallen, tatsächlich automatisch so eine Art Strafverfügung bekommen.
Was weiß man denn darüber, inwieweit der Lockdown und die anstehende Impfpflicht Menschen dazu gebracht hat, eben sich dann impfen zu lassen? Hatte das einen Effekt?
Wir hatten im Oktober und November hier schon einen messbaren Effekt. Da wurden diese ganzen Maßnahmen angekündigt, also die 2G-Regel und 3G am Arbeitsplatz. Und es zeichnete sich auch ab, dass möglicherweise eine Impfpflicht kommt. Und da sind tatsächlich auch mehr Leute zum Impfen gegangen, aber offensichtlich nicht genug. Österreich hat jetzt im Moment, dümpelt so bei 72% von Menschen, die ein gültiges Impfzertifikat haben, so vor sich hin. Und auch die Regierung sagt hier, das reicht nicht aus. Wir brauchen mehr, um, wie es so schön heißt, das Gesundheitssystem zu entlasten. Und vor allem mit Blick darauf, dass niemand genau sagen kann, ob nach Omikron vielleicht noch eine weitere Variante kommt. Und das ist auch wohl der Grund für die Impfpflicht, die jetzt kommt.
Wenn wir es kurz abgleichen mit Deutschland, mit der Situation. Also es gibt wahnsinnig viele Corona-Regeln. Irgendwann verliert man tatsächlich auch mal den Überblick, egal wie gut man sich vielleicht auch versucht zu informieren. Kontaktpersonen müssen kaum noch in Quarantäne, trotz Omikron. Die Impfpflicht soll kommen in Deutschland. Wie genau, wann genau, ist noch nicht klar. Die Diskussion darüber läuft ja eben auch erst noch im Bundestag. Wie nachvollziehbar ist denn eigentlich die Corona-Politik in Österreich? Wie wird das wahrgenommen von der Bevölkerung? Was ist da deine Einschätzung?
Naja, daran gibt es viel Kritik. Also man muss sich das vorstellen, wir hatten noch im letzten Sommer ja so Signale von der Regierung, dass die Pandemie, also zumindest für Ungeimpfte, aber fast auch generell schon vorbei ist. Lockdowns wurden komplett ausgeschlossen, Impfpflicht sowieso. Dann kam es sowohl zu Lockdowns als auch zu Impfpflicht. Jetzt haben wir bei Infektionszahlen, die über 40.000 am Tag gehen, plötzlich Lockerungen. Wobei Virologen sagen, das ist schon ziemlich ehrgeizig zurzeit. Also dieses Hü und Hott kritisieren hier viele in Österreich und sagen, naja, wir haben das Gefühl, dass die Entscheidungen nicht anhand von Evidenz oder von dem, was Experten sagen, getroffen werden, sondern dass teilweise auch versucht, politisches Kleingeld mit Corona-Regeln zu machen.
Kein Lockdown mehr für Ungeimpfte und die Impfpflicht in Österreich. Infos dazu von Serjan Govedareza.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit 70 Jahren ist Queen Elizabeth II. Jetzt im Amt. Und trotz aller Skandale der königlichen Familie halten die Briten zu ihr. Und trotz der Dauerbelastung scheint sie irgendwie ja auch in sich zu ruhen, ne, zufrieden zu sein. In der Karriereplanung heißt es oft, man soll alle 5 bis 7 Jahre den Job wechseln, um erfolgreich zu sein. Wie das zusammenpasst und wie man wirklich glücklich wird im Job, unser neuer Reporter Stefan Beuting.
Jede vierte in Deutschland ist unzufrieden mit dem eigenen Job. Das ist viel, auch im internationalen Vergleich. Jobtechnisch sind wir Frustweltmeister. Das ist einerseits schade, andererseits aber gut für Karriereberater wie Till Kammerer, dem so niemals langweilig wird.
Also was auf jeden Fall vorkommt, ist, dass die Leute mit einem sehr diffusen Unzufriedenheitsgefühl ankommen, die dann teilweise den Kopf unterm Arm tragen und sagen, ich muss hier einfach raus, so bumm, pauschal. Ne?
Kammerer ist Berufs- und Karriereberater, arbeitet in Berlin und wundert sich eigentlich gar nicht so sehr darüber, dass die Queen 70 Jahre im Job ist und es ihr gut damit geht. Eher skeptisch machen ihn diese hektischen Wechselrichtwerte, die überall kursieren.
In klassischen beruflichen Karriereratgebern findet man oft so Ziffern, so Hausnummern wie zum Beispiel, ja, 5 bis 7 Jahre, das wäre eine ganz gute Hausnummer, wenn du die Zeit irgendwo verbringst im Unternehmen. Weil, kommt dann oft der Zusatz im Gefolge direkt als Schweif, bei weniger gilt man als sprunghaft, dann ist man sozusagen ein Wackelkandidat, ein unsicherer Kantonist. Bei mehr ist man schon fast so der, in Anführungsstrichen, der Beamte im Unternehmen, der am Sessel klebt und veränderungsresistent ist, unflexibel ist.
Wenn das stimmen würde, dann müssten noch viel mehr Menschen unglücklich sein. Denn knapp die Hälfte der ArbeitnehmerInnen in Deutschland arbeiten schon länger als 10 Jahre auf ein und derselben Stelle. Arbeit in Zusammenhang mit Glück und Zufriedenheit, das ist halt komplexer als dieser ominöse 5 bis 7 Jahre Richtwert.
Da sieht man auch schon daran, wie schematisch und mechanisch das letztlich ist.
Lieber bleiben oder lieber gehen, um möglichst zufrieden zu sein im Job? Wer die Frage beantworten will, sagt Kammerer, der muss halt ein bisschen tiefer gucken.
Ich finde es immer wichtig, dass man als allererstes erstmal schaut, liegen die Probleme vielleicht in mir? Also beispielsweise habe ich ein Problem damit, Nein zu sagen, wenn Anforderungen an mich gestellt werden.
Mangelnde Abgrenzung oder zum Beispiel der Fall, dass ich ständig Präsentationen in meinem Job machen soll, aber 2 Wochen davor schlecht schlafe, aus Angst. Das sind solche diffusen Unzufriedenheitsgefühle. Diese Dinge sind aber eventuell nicht jobspezifisch, sondern liegen vielleicht in mir.
Die Gefahr ist ganz groß, dass die Leute tatsächlich das Kind mit dem Bade ausschütten. Und genau das wollen wir ja vermeiden. Weil nämlich mehr Leute eigentlich schon im richtigen Job sind, als die Leute das eigentlich denken.
Das Tool, das Kammerer in seiner Karriereberatung nutzt, kann im Prinzip auch jeder selbst anwenden. Unser komplexes Gefühl, irgendetwas stimmt nicht, das muss in seine Einzelteile zerlegt werden, gefiltert werden.
3 bis vielleicht 4 entscheidende Variablen, Stellschrauben, die definieren, wie zufrieden bin ich irgendwo. Und dann, um zur Queen zurückzukehren, hältst du mich auf meinem Thron oder hältst du mich in meinem Büro oder nicht? Das sind einmal die Aufgaben, die ich habe, also sozusagen das Stellenprofil, die inhaltliche Füllung, dann die Qualität des Teams um mich herum.
Neulich sprach ich mit einem Freund und Nachbarn in Sachen Job. Und da meinte er, die Aufgaben bei ihm seien häufig stupide, aber das Team sei super. Seine Jobbilanz positiv.
Dann 3. die Qualität der Führung, des Managements. Als 4. Bereich würde ich auch sagen, die Werte.
Und wenn es nur in einem dieser 4 Bereiche schlecht läuft, dann greift ein psychologischer Mechanismus, Negativity Bias mit Namen. Meint, wir sind im Kopf so verdrahtet, dass wir schlechte Nachrichten, Probleme, Sorgen stärker wahrnehmen als die Dinge, die gut laufen. Was dazu führt, dass wir besonders den Bereich wahrnehmen, unmöglicher Chef, keine Abwechslung, eben der uns nervt. Und dabei vergessen wir, auf den Rest zu schauen.
Dass ich mir die 4 Variablen anschaue, was für ein Typ bin ich, was definiert meine persönliche, individuelle berufliche Zufriedenheit, dass ich auch gucke, am Ende des Tages mir auch selber klar mache, als Teil von Selbstmanagement, der Alltag kommt überall. Das heißt, es gibt fast keinen Job, wo nicht auch routiniertere Tätigkeiten vorkommen.
Kammerer sieht hier einen Zeitgeist, der Veränderung an sich feiert. Aber um das klarer zu sehen, was alles gut ist, empfiehlt er ein Job-Glückstagebuch. Darein kommt alles, was gut läuft. Aus seiner Sicht eine gute Investition, denn wer sich hier nicht ehrlich macht, sondern denkt, prima, 6,5 Jahre rum, ich bin's eh leid, bloß weg hier. Ja, der könnte am Ende merken, dass niemand schnell genug wechseln kann, um vor seinen eigenen Problemen wegzulaufen.
Ich nehme meine Probleme im Rucksack überall hin mit. Das ist eine menschlich nachvollziehbare Autosuggestion, dass es nicht der Fall ist. Aber in der Tat, ich nehme meine Probleme überall mit hin und spätestens im neuen Job nach 3 Monaten poppt der Rucksack auf und das Ding kommt wieder raus.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.